Leute, wir sind gerade zurück vom Challenge Rot. Wir sind aus dem Auto gestiegen, wir haben kurz noch was gegessen und jetzt ist die nächste Amtshandlung, dass wir diesen Podcast endlich aufnehmen. Denn die Erinnerungen sind frisch und wir werden euch jetzt einfach ganz ungefiltert unsere Emotionen von Donnerstag bis Sonntag bei dieser riesen Langdistanz schildern. Ein paar von euch haben wir ja getroffen, aber für alle, die nicht dabei waren oder die vielleicht auch einfach die Sicht der Dinge aus Schorschs Sicht nochmal hören möchten, die werden hier auf jeden Fall fündig. Also viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. Schorsch, wie schwer sind deine Beine heute?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich eines hier auf den Stuhl hochlege und ich glaube, ich lasse das. Also es geht schlimmer, aber angenehm ist es nicht heute. Deswegen werde ich auch hier gleich zu Beginn einmal einwerfen. Ich glaube, ich habe 5 Stunden geschlafen, dann habe ich Sachen gepackt. Wir haben gestern auch noch lange Sachen gepackt. Also es dauert halt immer ewig, bis man vom Festplatz runter ist. Und da kommen wir aber gleich noch drauf. Ich habe nur 5 Stunden geschlafen, seitdem viel gemacht. Das heißt, wenn ich ein bisschen müde wirke, seht's mir nach. Gerade alle die uns bei Spotify und bei YouTube schauen. Und der andere Punkt ist, mein Kopf ist eben auch dadurch noch nicht ganz so da. Ich habe mit vielen gesprochen. Wenn ich einen von euch vergesse oder wenn ich irgendwas nicht erwähne, was ich eigentlich erwähnen wollte, zieht mir auch das nach. Ich habe alles genossen, ich habe alles ja, gewertschätzt, aber es kann sein, dass ich jetzt einfach in dem Format hier es vergesse.
Ja, aber wo du schon darauf hinweist, dass man uns bei YouTube und Spotify sehen kann, wer das tut, der sieht auch, dass du eine interessante Mütze auf dem Kopf hast. Mütze nennt man das ja nicht, Cap, keine Ahnung, was sagt man dazu denn heutzutage?
Ich bin so alt, bei mir ist es eine Mütze.
Ja, also auf jeden Fall so eine ganz altertümliche Schirmmütze.
Schirmmütze, genau, Schirmmütze ist so das Ding. Von Bob.
Genau, für alle, die Bob nicht kennen, Bob Babbitt von Breakfast with Bob, der macht ganz viele Interviews mit Profis, auch im Vorfeld vom Rennen in Hawaii, und der war auch in Rot vor Ort und hat dort viele interviewt und ist einfach eine Triathlon-Legende, weil er schon ewig dabei ist und sich, also einerseits, weil er es selber erlebt hat, aber auch andererseits, weil er sich mit der Historie ein bisschen auseinandergesetzt hat, sehr, sehr gut auskennt und ja, deshalb einfach ein sehr besonderer und toller, inspirierender Mensch ist. Deswegen heute mal mit dieser Basecap.
Ja, vor allen Dingen, also er hat für seine Challenge Athletes Foundation, glaube ich, schon 200 Millionen Dollar gesammelt. Also das ist eben eine Veranstaltung, eine Organisation, die es Menschen mit irgendeiner Beeinträchtigung ermöglichen, Triathlon zu machen. Das heißt, die kümmern sich darum, dass Leute Prothesen bekommen oder irgendwie Startplätze. Also die machen da extrem viel. Und das finde ich halt extrem, finden wir beide extrem bewundernswert, dass Bob auf der einen Seite eben da irgendwie Inhalt schafft, weil er, ich glaube, Bob kennt jeden Profi, der irgendwo mal wichtig war oder wichtig ist. Und die sind auch alle immer irgendwie sehr, glücklich, wenn sie bei ihm sein dürfen, gerade um solche Rennen rum. Da sind dann halt immer die Favoriten eigentlich zu Gast und auch dann hinterher Champions Edition war heute Morgen. Da waren, glaube ich, dann die Sieger von gestern auch. Wir haben es noch nicht gesehen. Wir sind einfach zu ganz, ganz wenigem gekommen, weil wir halt extrem viel zu tun hatten, weil wir am Donnerstagmorgen angereist sind. Wir kommen traditionell immer zur Pressekonferenz. Wir sollten uns vielleicht mal an die anderen Teilnehmer bei der Pressekonferenz halten. Die kommen traditionell wohl alle immer Mittwochabends. Vielleicht sollten wir das auch mal in Betracht ziehen, dass man entspannt den Donnerstag sehr und entspannt vielleicht auch alles andere. Und da war dann eigentlich schon das erste Highlight, wer uns bei Instagram gefolgt hat. Lotta hat ja auch gestern einen extrem guten Job gemacht und euch extrem gut auf dem Laufenden gehalten. Am Donnerstag war Enthüllung des neuen Torbogens. Das war natürlich so das erste Highlight. Und eigentlich auch, also ich finde, gelungen.
Ja, das war tatsächlich das Rätsels Lösung, was wir schon geglaubt haben, was passieren wird. Katrin hat das ja angekündigt in ihrem Interview mit uns, dass irgendetwas Altes gehen muss und etwas Neues kommt. Ja, und dann rätselt man hin und her und dann weiß man relativ bald, dass es vielleicht der Torbogen ist. Und das ist ja auch eigentlich in den sozialen Medien dann klar gewesen, zumindest in der letzten Woche oder in den letzten zwei, dass da irgendwie was passiert auf dem Festplatz. Und ja, das war dann tatsächlich der Fall. Also ich muss sagen, der neue Torbogen ist noch ein Ticken geiler, auf jeden Fall größer, würdiger, sieht cooler aus auf Fotos.
Ja, und es ist wohl, und da haben wir eben auch mit Leuten gesprochen, das ist ja das Tolle, wenn eigentlich die ganze Triathlon-Familie vor Ort ist irgendwo, dass der alte Torbogen eben so auch seine Geschichte hat, dass Teile dazugekommen sind oder dass sich das eben verändert hat. Es sei jetzt aus unserer Sicht, also ich würde es als unaufgeräumt bezeichnen, als sehr bunt. Es gab sehr viel Verschiedenes. Und der neue, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt mal einfach auf unseren Instagram-Account. Da findet ihr alles Wichtige vom Rennwochenende. Der ist halt sehr abgestimmt, farblich sehr viel klarer. Ich finde, er ist sowieso klarer, er ist aufgeräumter. Und,
ja, und es gibt halt noch diese Symbolik mit dem Omega. Also wenn man es weiß, dann erkennt man es. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht auf Anhieb verstanden, dass das eben quasi der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet sein soll. So von Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und so die Symbolik des Ziels, auf das wir alle hinlaufen, macht irgendwie Sinn.
Genau. Das haben wir dann auch aus der Community gleich mitgeteilt bekommen, weil wir da echt nicht so drin sind. Ja, das war dann schon so ein bisschen der Donnerstag. Wir haben dann noch meine Startunterlagen abgeholt und sind dann noch ein bisschen auf der Messe rum. Aber wir haben uns da eben auch schon so ein bisschen den Plan gemacht, zurückzuhalten, weil es einfach, also für Menschen, egal ob Starter oder Nicht-Starter, so viel Programm gibt auf der Messe. Also es wird von Jahr zu Jahr mehr, es wird größer, es gibt auch immer mehr klare Kommunikation, wo welcher Lauf ist und so. Und das kann man natürlich das ganze Wochenende mitmachen, das kann man besonders mitmachen, wenn man halt nur als Zuschauer da ist oder vielleicht, man muss ja noch nicht mal als Zuschauer da sein. Du kannst ja auch kommen, ohne dass du jemanden begleitest im Rennen. Du kannst ja auch einfach kommen, um da alle Events mitzunehmen und ja, dein Ding zu machen. Und am Sonntag, wenn du Bock hast, kannst du dich auch an die Strecke stellen und wild fremde Leute anfeuern. Das geht ja zum Beispiel auch. Aber wir haben halt dann gleich gesagt, okay, wir gucken mal. Wir sind Freitag auf der Messe, da sind wir unterwegs halten uns sonst echt raus, weil ich ja auch gestartet bin.
Ja, also Caro Pohle hat das sehr treffend beschrieben, eigentlich in Bezug auf das Rennen, aber das kann man auch auf die Messe übertragen, dass es die komplette Reizüberflutung ist, weil so viele Events stattfinden. Also erstmal muss man sich vorstellen, das ist halt eine Riesenmesse, wo natürlich jeder Stand irgendwie besondere Aktionen hat. Bei Ruby konntest du irgendwie eine 400-Meter-Challenge machen und dann eben, wer der Beste am Tag war, hat irgendwie ein Abo gewonnen oder alle solche Geschichten und Späße. Und dann gibt es natürlich, also die Messe an sich wurde größer im Vergleich zum letzten Jahr. Und dann gibt es aber auch immer noch diese Meets and Greets und Events und Live-Podcasts und alles Mögliche. Und wenn man daran teilnehmen möchte, geht das eigentlich gar nicht, weil diese Veranstaltungen zum Teil eben parallel stattfinden.
Ja.
Und das wissen wir natürlich und ziehen uns dann wohlweislich auch so ein bisschen zurück. Aber wenn wir auf der Messe sind, sehen wir natürlich auch immer wieder bekannte Gesichter oder werden angesprochen. Und ja, das ist immer so ein bisschen der Spagat, in dem vor allem du, Schorsch, dich befindest, wenn du eben bei dem Rennen selber startest, weil man merkt es vielleicht in dem Moment selber nicht, aber es strengt einen enorm an. Zusätzlich, wenn dann auch noch die Sonne einem auf den Kopf knallt und man ja vielleicht auch nicht genug isst und trinkt, wie man es vielleicht normalerweise tun würde, wenn man einfach nur zu Hause säße auf der Couch und sich da komplett drauf konzentrieren könnte. Ja. Und ja, das ist eigentlich immer so ein bisschen das Manko daran, dass es diese tolle Messe gibt, aber man ja gleichzeitig auch irgendwie gucken muss, dass man nicht zu viel Trubel hat.
Ja, genau. Und es ist halt gerade auch mit der Verpflegung und man verbraucht dann auch viel mehr Energie, als man eigentlich vielleicht denkt. Und da ist dann nicht so viel, wie man eigentlich essen sollte.
Also das ist nicht das, was man essen sollte, weil ja, da gibt es dann eben ein bestimmtes Angebot und ja.
Ja, und dann läuft man halt vielleicht auch echt in eine Problematik schon vor dem Rennen ein. Sorry, ich sehe gerade, ich habe eine sehr rote Nase. Ich glaube, ich habe Sonnenbrand auf der Nase. Aber das ist wahrscheinlich mein kleinstes Problem gerade. Es ist einfach, ich sehe mich jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal bei der Aufnahme.
Ich glaube, das ist einfach nur das Licht.
Ja, vielleicht ist es auch nur das Licht, ich hoffe. Ja, das war halt dann so der Grund. Wir haben dann natürlich gemerkt, dass wir auch über unsere Arbeit und Organisatorisches am Samstag doch auch nicht so frei hatten und da doch noch einiges zu tun war. Und es ist halt auch, es ist so ein Aufwand. Also wenn man vom Aufwand vor und hinterher, boah, da könnte man besser einfach nur Marathon machen. Das ist viel entspannter. Dieses ganze Packen und dieses Getränke vorbereiten und dies und das und was man alles machen muss. Und dann muss man auch noch gucken, wie komme ich zum Schwimmstart? Wo stelle ich das Fahrrad hin? Wo stelle ich das Auto hin? Lotta hat ja gefilmt und war dann die ganze Zeit nebenher. Dann war eigentlich, das Festival, also die Expo und so, obwohl wir uns das gespart haben, haben wir das in andere Aktivitäten dann rein investiert. Aber so, wenn man jetzt für Außenstehende das so ein bisschen beschreiben möchte, diese Expo ist schon eine tolle Sache. Und auch da verweise ich wieder auf unseren Instagram-Account, denn wir haben echt viel gemacht, viele Reels. Und da gibt es auch eines, da sieht man, was Lotta sich für ein Träumchen erfüllt hat, auf der Expo, denn wir sind dann eben Freitag einmal da oder mehrmals da unterwegs gewesen und haben dann entdeckt, dass es auf der Messe ein Pool gibt. Das hat Katrin im Interview vor ein paar Wochen auch schon erwähnt, dass sie daran arbeiten, dass man eben einfach Neos testen kann. So, und das ist tatsächlich so gewesen. Jetzt war so ein bisschen das Problem, Lotta wollte in dem Pool schwimmen, das sah echt gut aus, das war ein relativ großer Pool, eine schöne Gegenstromanlage und dann haben wir da zugeguckt und Lotta hat halt dann angefangen zu reden und dann meinten die, ja, du kannst dir hier gegenüber bei Selfish, kannst dir ein Neo leihen und dann kannst du einfach so mal schwimmen. Und dann war das so, dass kein Badeanzug da war. Wir waren eigentlich Freitagmorgens im Kanal schwimmen. Das war auch wieder ein tolles Happening. Ich würde dafür plädieren, dass wir nächstes Jahr mehr als ein Kaffee-LKW oder ein Kaffeetruck oder ein Kaffeespender da haben, weil der Kaffee ist immer so gefragt, der ist auch super lecker, aber man steht immer ewig an. Und das ist echt, was man als Athlet nicht möchte, immer stehen, immer in Schlange stehen. Das ist so schlecht für die Beine. Aber ich schweife ab.
Waren eigentlich schon schwimmen gewesen an dem Morgen.
Und die Schwimmsachen waren im Auto und waren nass. Korrekt. Und keiner und wollte
das Auto
dahin
war
laufen.
Etwas weiter weggeparkt, weil natürlich die Parkplatzsituation an solchen Tagen auch katastrophal ist. Dementsprechend hätte das nochmal, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert, bis ich da den Badeanzug bekommen hätte. Und da wir ja natürlich auf einer Triathlon-Messe waren, gab es da Badeanzüge. Ach, wie kommt das nur?
Ja, und Lotta hat auch noch einen sehr bunten gefunden, den wir dann gleich nutzen konnten.
Genau, also dann musste ich mir quasi nur die Anziehkleideklamotte, wie sagt man denn, das Kleidungsstück besorgen, um dann den Neo drüber zu ziehen, um dann in diese Gegenstromanlage zu springen. Und das war wirklich ein interessantes Erlebnis. Also es hat mega viel Spaß gemacht, das hätte ich nicht gedacht, dass es sich auch so verhältnismäßig leicht anfühlt. Also ich dachte, dass es dass man dann da permanent irgendwie gegen den Strom schwimmt und es sich super, super hart und schwer anfühlt. Aber ja, man muss halt irgendwie so ein bisschen den Dreh rausbekommen, wo diese Düse mit dem Wasser ist. Und ja, ich hätte sicherlich noch ein bisschen mehr üben können und ein bisschen länger drin schwimmen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich hoffe, dass die nächstes Jahr nochmal da sind. Aber falls jemand die Gelegenheit hat, mal irgendwo in der Gegenstromanlage zu schwimmen, kann ich nur empfehlen.
Aber das eben nur als Beispiel, was beim Challenge alles auf der Messe möglich ist. Also es gibt natürlich sämtliche Social Runs, es gibt Social Rides. Man konnte mit Jan Frodeno quasi die letzten Kilometer vom Rotsee, also auf der Radstrecke bis nach Rot rein fahren und lauter solche Sachen. Also man kann sich da von morgens bis abends irgendwie beschäftigen. Und es gibt ja dann auch noch dieses klassische Programm wie den Night Run von Hilboldstein nach Rot oder die Eröffnungsparty. Was die Parkplatzsituation angeht, ist halt einfach Rot nicht ausgelegt für solche Kapazitäten, weil die braucht man halt 363 Tage im Jahr nicht oder so. Und deswegen muss man da halt immer so ein bisschen einen Fußweg mit in Kauf nehmen. Und ja, deswegen wollte niemand mehr ans Auto, um den anderen Badeanzug zu holen. Und wer will schon einen nassen Badeanzug anziehen? So, ne? Das ist ja auch unangenehm. Ja, das waren dann eben so die Dinge. Wir hätten noch viel, viel mehr machen können und viel, viel mehr mitnehmen. Eigentlich kann man von Stand zu Stand laufen und sich überall informieren über die neuesten Produkte. Ich glaube, Canyon hat das neue Allround-Fahrrad, das einen vor allem schützt, vorgestellt. Ich habe es nur kurz irgendwie online gesehen und habe heute gehört, dass sie das quasi vorgestellt haben. Ich komme gerade nicht drauf, was alles drin ist. Ich glaube, es ist mit Rundumkamera und also keine Ahnung, super safes Fahrrad eben. Und ja, da wird natürlich Rot auch genutzt, um Innovationen zu präsentieren, um Leute auch testen zu lassen, um zu gucken, wie kommt ein Produkt an oder eben dann den Leuten auch zu zeigen, guck mal, was gibt es jetzt hier für tolle Produkte. Natürlich so. Aber es geht immer Hand in Hand eigentlich. Man kann immer als Athlet was mitnehmen oder immer als Teilnehmer, als Besucher was mitnehmen. Und kann natürlich auch gerne was kaufen. Und manche Leute reizen das dann schon auch aus, dass es Messerabatte gibt, ne?
Ja, ich würde das auch tun, wenn ich irgendwas hätte, was ich noch brauche. Aber meistens kauft man sich ja dann doch Dinge, die man nicht unbedingt braucht, aber gerne hätte. Also zum Beispiel im Challenge-Shop oder sowas.
Ja.
Ich würde sagen, die Messe ist definitiv nicht vergleichbar mit irgendwelchen Messen, die man von sämtlichen Veranstaltungen kennt. Also kein Ironman, wo ich bisher war, oder 70.3 hat irgendwie eine auch nur in Bruchteilen so beeindruckende Messe, weil da einfach wirklich alle zusammenkommen, die in diesem Sport irgendwie was zu bieten haben.
Ja.
Also das lohnt sich auch, da mal hinzufahren, einfach nur so, selbst wenn man nicht startet, weil da kommt ja auch noch ein bisschen Programm im Nachgang. Also es ist ja nicht nur die Messe an sich, sondern dann natürlich auch das Rennen.
Genau.
Vielleicht sollten wir mal in die Richtung
wandern. Ja, können wir auch. Ich möchte nur einmal ganz kurz, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ausführlich drauf zu sprechen. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, wenn man hingeht, nur in Anführungsstrichen nur zum Anfeuern, dann besteht die Gefahr, dass man dieses Rennen selber auch machen möchte. Also das sei nur als, wie sagt man neudeutsch, als Triggerwarnung oder als kurzer Warnhinweis vor schlimmen Dingen, die einem geschehen können, gesagt. Wir haben das ein bisschen erlebt dieses Wochenende, sind mal gespannt, wie diese Auswirkungen dann in der Zukunft Aktionen nach sich ziehen. Aber ja, das Rennen steht natürlich sonntags an und das ist natürlich das absolute Highlight. Und da hatte ich auch das Gefühl, also man hat viel umgestellt, es wurde viel anders gemacht. Parkplatzsituation am Schwimmstart ist jetzt anders. Man kann mit dem Shuttle gut von Rot da runterfahren. Das geht echt schnell, weil einfach auch die Straße, und jetzt sind wir gleich bei allen, die schon mal da waren und sich auskennen, weil man die Straße einfach, und ich glaube, das war letztes Jahr auch schon so, die Straße zum Buchstaller hoch in Hilboldstein, die hat man einfach komplett gesperrt. Man fährt jetzt, glaube ich, kurz nach, ist das Allersberg, auf die Felder, um da auf den Parkplatz zu kommen. Da gibt es jetzt quasi so ein Einbahnstraßensystem, dann kann man da parken. Aber der Bus fährt eben auf der gesperrten Straße hoch zum Buchstaller Und da können natürlich diese Shuttlebusse wunderbar oben einfach drehen auf dem DM-Parkplatz. Da können sie alle rauslassen, können sofort wieder wegfahren und wieder zurück nach Rot und wieder neue Leute holen. Also das hat mich echt überrascht, wie gut das ist. Der einzige Shuttlebus, der bis jetzt besser war, war der beim S-Grail. Aber das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. So,
Ja, das war halt auch nur für 200, 300 Personen oder so. Und in Rot sind halt 3500 Einzelstarter und nochmal 750 Staffeln. Und dann sind ja noch die ganzen Leute, die anfeuern wollen, die Zuschauer, die Familien und sonstige Schaulustige, sag ich mal. Und die Helfer müssen ja auch irgendwie hinkommen.
Ja.
Also ja, da ist auf jeden Fall gefühlt mehr als der halbe Ort und auf den Beinen. Mehr
Genau.
so die halbe Republik.
Ja, so ein bisschen. Und es fängt eigentlich auch schon samstags an. Morgens ist Wettkampfbesprechung und nachmittags bis 17:30 kann man das Fahrrad einchecken. Das ist eigentlich auch immer ein Happening. Da gibt es auch viele, die da hinfahren, weil man eben sehr gut die Profis beim Check-in beobachten kann. Also das ist natürlich auch ein Stück weit so angelegt, dass man auch beim Start dann, beziehungsweise beim Wechsel aufs Fahrrad, da sehen kann, wie wechseln die Profis. Die sind sehr nah dann am Zaun zu den Zuschauern, was ich einfach auch eine tolle Sache finde für die Zuschauer. Aber das sind halt viele samstags schon da. Die warten dann ein paar Stunden da, bis jeder Profi da sein Rad eingecheckt hat. Und das ist auch ganz nett gemacht, weil die Fahrradständer sind alle mit Namensschildern versehen. Das heißt, man sieht auch, wo steht ein Fahrrad drin. Also war halt schon da, hat schon gebracht oder wer kommt noch. Und ja, da haben wir natürlich versucht, uns nicht so sehr von beeindrucken zu lassen. Da es aber ein Rennvideo gibt, waren wir natürlich zusammen in der Wechselzone hier auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Challenge, der uns das ermöglicht hat. Lotta hat gefilmt, ich habe das Rad eingecheckt. Das war dann noch so ein bisschen ein Thema. Es war sehr windig. Und wenn man das Fahrrad am Sattel einhängt, an den Fahrradständern, dann sind manche eben, die hängen quasi nicht bis zum Boden runter. Und da ist es dann so, dass die manchmal hin und her geweht werden. Und dann.
Ja, die baumeln halt dann so in der Luft rum. Das hatte ich aber tatsächlich auch schon bei vielen anderen Rennen.
Ja, ja.
Also beim Ostseemann war es, glaube ich, ähnlich. Und da war ja auch ordentlich Wind.
Richtig. Und dann hat man sich, es war beim Ostseemann, glaube ich, auch so, haben wir sich darauf geeinigt, dass man über Nacht die Fahrräder quasi am Lenker einhängen darf und dann morgens umhängen muss, dass sie im Sattel hängen. Das hat aber nicht, haben nicht mehr alle mitbekommen, oder es ist sowieso immer eine Frage, wer was mitbekommt. Und dann, ja, gab es so ein bisschen, hängt das Nachbarfahrrad dumm, dann hat man echt ein Problem so. Das Einchecken an sich geht immer relativ einfach. Man gibt auch noch seine Beutel ab. Das war kein Problem. Ist eigentlich immer schnell gemacht. Unsere Aufnahmen brauchen dann immer ein bisschen mehr Zeit. Und dann einmal noch mal kurz bei den Profis vorbeigeguckt. Da hatten wir eben auch das große Glück, dass wir in diesen Check-in-Bereich mit rein durften. Und das ist schon sehr spannend, wenn man dann auch sieht, Lucy hat ja immer, also Lucy Charles Barclay, um der Vollständigkeit halber, hat immer sehr besondere Fahrräder. Also es gibt ja einige Profi-Athletinnen und Athleten, die so auch Wert drauf legen, dass es irgendwie Schnickschnack ist halt. Also meistens ist halt die Lackierung, und das ist bei Lucy schon toll, dass es so irgendwie so meerblau schillert. Das fand ich schon ganz cool. So, die Maschine von Jonas Schomburg sieht eigentlich auch sehr imposant aus, würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Und das ist natürlich dann auch immer schönes Gucken für uns. Aber wir haben dann versucht, da so schnell wie möglich wegzukommen. Wir mussten ein bisschen Organisatorisches klären und waren dann leider auch erst irgendwie um 7 abends dann zu Hause. Ich habe dann versucht, alles Mögliche schnell zu machen und habe geguckt, dass ich so schnell wie möglich ins Bett komme. Aber es dauert dann doch immer länger mit Essen machen und mit tiefer Pflegung vorbereiten, dann die Klamotten rauslegen, dann muss ich noch final, was ich noch für die Beutel brauche, was muss man morgens bedenken, dann muss ich mir wirklich alles irgendwie so vor die Wohnungstür legen, damit ich drüber stolper, weil sonst vergesse ich vielleicht was so, und das ist dann schon immer ein bisschen aufwendig. Ich hatte dann irgendwie noch eine Stunde Ruhe an dem Abend und habe im Vergleich zu Hamburg nicht ganz so gut geschlafen. Also wir mussten eine Stunde früher raus als in Hamburg, eine Dreiviertelstunde, ich glaube, ich war schon vor kurz nach 3 wach. Lotta ist da, glaube ich, um 3:30 aufgestanden. Und dann, ja, haben wir geguckt, dass wir loskommen, weil Lotta musste mit dem Fahrrad von Rot an den Kanal fahren, weil sie das Fahrrad halt den ganzen Tag gebraucht hat. Ich bin dann mit dem Shuttlebus dahin gefahren und Ja, was da schon anfing für mich im Rennen, war eigentlich so das Gespräch mit anderen Athleten. Also das versuche ich im Rennen gerade. Beim Fahrradfahren geht es nicht so gut. Soll man ja auch nicht. Ist ja auch Blocking, wenn man nebeneinander fährt. Aber so auf der Laufstrecke, gerade wenn es nicht so gut läuft, dann finde ich es immer ganz nett, wenn man sich wenigstens so ein bisschen unterhalten kann. Das lenkt einen so vom eigenen Leiden ab. Und das fing tatsächlich im Bus morgens an. Ich weiß den Namen leider nicht. Habe ich aber mit einer unterhalten, die ihre erste Langdistanz macht. Und das ist natürlich dann schon ganz spannend, da sich auszutauschen, vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Tipp zu geben. Aber ja, einfach auch jemanden zu haben, der jetzt aufs selbe hinfiebert wie man selber. So. Wie lief's
Genau.
bei dir mit dem Fahrrad dann zum Schwimmstart?
Ja, ich habe nur einfach kurz den Weg gecheckt, den ich dann später nochmal brauchte. Quasi von der Wechselzone an einen Ort, der nennt sich Lände, wird mit Ä geschrieben. Nicht wie die Lenden am Körper, sondern ja, keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Aber das heißt einfach die Lände am Kanal in Rot halt. Ja, da bin ich hingefahren und der Kanal ist sehr, sehr staubig. Wer da schon mal war, der weiß das.
Boah,
Das ist
ja.
nicht asphaltiert, sondern da liegt überall so, keine Ahnung, Schottergeröll, Sand, was auch immer rum. Und dann bin ich, wenn man da einmal quasi 20 Minuten lang radelt, dann hat man schon eine schöne Staubdusche genommen und eine halbe Staublunge, weil
Ja.
es einfach, ja, richtig reinhaut. Aber was tut man nicht alles, wenn man einen Athleten supportet und eben auch Verantwortung trägt dafür, dass dann zum Beispiel ein Film bei rauskommt. Und ja, insofern alles easy, alles gut. Und in die Wechselzone durften wir ja auch beide, um dann da das Gewusel mit den anderen Athleten nochmal zu erleben und die Stimmung am Rennmorgen aufzusaugen. Da ist ja, ich weiß nicht, ab wann die starten, aber meistens, wenn wir kommen, schon Halligalli. Also da ist viel Musik, da gibt es Interviews und einfach noch so ein paar letzte Infos von den Moderatoren. Und dann wird sich darauf vorbereitet, dass eben die Profis ins Wasser gehen und die Age-Grouper müssen halt ein bisschen länger warten und die Zeit irgendwie überbrücken.
Ja.
Und solange sind sie vielleicht noch ein bisschen aufgeregt am Rad oder ruhen sich aus, wenn es noch ein bisschen länger dauert. Alle diese Dinge, die man halt so macht am Rennmorgen.
Ja, genau. So ist das. Ich habe mein Fahrrad eingecheckt. Genau, ich habe mein Fahrrad eingecheckt mit Magnus Dietleff, der stand neben mir bei den Kampfrichtern, die eben immer das Fahrrad checken oder die technischen Officials.
Aber schon am Tag
Schon am
davor.
Tag davor und am Sonntagmorgens stand tatsächlich Felix Weichshöfer am Check-in und da hat da, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht jeden Athleten und jede Athletin begrüßt, aber sehr viele. Also ich habe das auch von anderen gehört, dass er da High Five gegeben hat und so und das ist natürlich schon, da ist dann dieses, was man von Roth so hört, wirklich greifbar. Wenn der Chef vom Rennen morgens dann beim Check-in steht und dich begrüßt. Egal wer du bist, Profi, normaler Athlet, normale Athletin, das ist halt schon dann so das, wovon dieses Rennen lebt, was dieses Rennen ausmacht. Und das gibt natürlich auch jedem irgendwie was Tolles. Also ich fand es auch super, dass er da war. Ich habe von anderen gehört, also wir haben ja da so ein bisschen anderen Kontakt. Wir kennen ja auch viele aus dem Team. Aber wenn man halt jetzt als normaler Athlet dahin kommt und das nicht gewohnt ist oder die Leute halt nicht kennt, dann glaube ich, alleine diese Geste kann dein Rennen schon gut machen, wenn da morgens der Chef steht und dir alles Gute wünscht. So irre. Und das hat sich auch den ganzen Tag durchgezogen, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Athleten. Aber ich meine, es war jetzt mein dritter Start. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich kenne das ja mittlerweile und deswegen bin ich auch so gerne da oder deswegen sind wir eigentlich beide so gerne da. Du eigentlich eher immer neben der Strecke, ich eher auf der Strecke. Aber vielleicht sind wir nächstes Jahr mal beide Helfer oder so und sehen nochmal eine andere Perspektive. Ja, ich habe dann nochmal mein Fahrrad gecheckt. Verpflegung kommt ja morgens ans Fahrrad. Und also ich muss das Fahrrad eben rumdrehen und am Sattel einhängen. Und dann habe ich es gerade noch geschafft, an den Bikebeutel zu kommen, weil ich da noch ein bisschen was umpacken musste. Und ja, hatte dann da auch schon so ein bisschen das Problem, dass mein Rennen eigentlich schon so ein bisschen, ja, in den schlechten Schatten gestellt hat. Ich habe mir vor dem Rennen, und zwar 1,5 Wochen vor Rot, noch eine Swimskin bestellt, damit ich eine habe, ne, weil ich schon auch davon ausgegangen bin, dass man nicht im Neoprenanzug schwimmen darf. Und natürlich war angesagt, dass sie super schnell verschickt wird, und natürlich ist das nicht eingetreten. Sie kam genau an dem Tag, an dem wir nicht mehr da waren. Und ich habe, wer sich erinnert, vor Jahren schon mal Laufschuhe an eine Packstation in Rot schicken lassen. Das war auch ein halbes Drama. Das mache ich nicht mehr. So, ich dachte dann, so ein Schwimmshorty könnte ich nehmen, was natürlich Blödsinn ist, was nicht geht. Ich habe halt dann da nochmal nachgefragt, um sicher zu gehen. Es ist halt, sobald es irgendwie Auftrieb gibt, ist egal, was es ist, ist es halt verboten. So. War mir eigentlich fast schon klar, aber ich kenne mich ja, und ihr kennt mich vielleicht auch schon ein bisschen länger. Wasser ist nicht so unbedingt mein Freund. Mir wird sehr gerne schnell kalt. Deswegen wäre mir eigentlich alles recht gewesen. Ich habe dann im Rennen, habe ich gedacht, und ich hatte ja auch noch zwei dabei, ich hätte auch zwei Einteiler übereinander ziehen können. Das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt dieselben Effekte gehabt, wie wenn ich eine Swimskin getragen hätte, wobei ich da mich noch nie mit befasst habe, wie da quasi die Aquadynamik vielleicht irgendwie verstärkt wird oder wie auch immer. Aber rein rechtlich gesehen hätte ich ja zwei Triathlon-Einteile übereinander tragen können, was ja dann ähnlich gewesen wäre, wie eine Swimskin drüber zu haben. Habe ich halt in dem Moment dann nicht gecheckt. Manchmal checkt man ja so Sachen dann eher erst ein bisschen später. Also hat es für mich bedeutet, dass ich eben nur im Einteiler schwimmen musste. Und das war was, wo ich dachte, gerade weil ich ja in Hamburg seit langer, langer Zeit mal wieder einen Krampf hatte, dachte ich, boah, wenn ich jetzt hier ohne was schwimme, auch wenn das Wasser 25 Grad hat, Lotta, wenn ich nach 1,5 Stunden nicht da bin, bin ich wahrscheinlich ausgestiegen. So, das war so
Ja,
der
das
Moment des Tages.
war schon der erste Schock für mich, wo ich dachte, du, wir haben das doch jetzt nicht alles hier umsonst gemacht. Also ich fiebere natürlich auch mit drauf hin und mir ist es wichtig, natürlich, dass es dir gut geht und dass du dein Rennen machen kannst, aber es hängt ja auch ein bisschen was dran. Wie gesagt, halt zum Beispiel das Video und klar, man weiß schon irgendwie, wie man sich vergnügen kann an so einem Tag, aber ich weiß auch, dass du dich nicht glücklich gefühlt hättest, wenn du ausgestiegen wärst und du hättest dann vielleicht im Nachhinein doch gedacht, ach, hätte ich mal doch oder so. Das kommt ja eigentlich ganz unweigerlich, dieser Gedanke, dass man sich dann irgendwie vielleicht verflucht und glaubt, man hätte doch irgendwie noch eine Chance gehabt oder keine Ahnung. Also ich glaube, DNF gerade schon beim Schwimmen ist die schlechteste aller Optionen und ich habe dann nichts dazu gesagt, aber für mich war das schon, ja, eine alarmierende Nachricht deinerseits,
Ja, es war
so dass
auch,
ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe.
ja, es war auch nicht, also es war jetzt nicht, dass ich das gesagt habe, irgendwie Bock drauf oder so, sondern das war halt irgendwie vielleicht schon so ein Stück weit eine realistische Einschätzung. Ich habe übrigens nebenher mal die Lende nachgeguckt, woher der Name kommt, weiß ich nicht, aber die Lende ist halt einfach ein Industrie- und Hafengebiet, das in den 1980er Jahren angelegt wurde. So, nur so viel dazu. Ich bin dann natürlich trotzdem ins Wasser. Ich fand es dann am Anfang nicht so kalt, aber ich bin dann halt einfach auch losgeschwommen und ja, habe gedacht, das nützt ja nichts. So, mir wird jetzt nicht kalt. Das habe ich mir einfach eingeredet und das hat dann irgendwie auch bis zum Ende gehalten. Aber es ist dann doch schon ein schönes Stück da hinten raus. So 1500 Meter bis zur Brücke, dann drehst du rum. 1500 Meter zurück bis quasi parallel zum Schwimmeinstieg oder zum Ausstieg. Und dann muss man nochmal 800 Meter. Und irgendwie hat sich das schon gezogen. Und ich hatte das Gefühl, der Kanal war noch nie so voll wie jetzt, also wie gestern. So. Und ja, ich fand das Schwimmen so ein bisschen anstrengend. Man ist viel. Es kam irgendwie immer so gefühlt so eine Traube von hinten, wo ich immer dachte, wo kommen die jetzt her? Und dann sind sie da an einem vorbeigepflügt. Meistens sehr chaotisch. Also geradeaus schwimmen ist nicht für jeden einfach. Ich glaube, wir müssen mal mehr Content machen zu Sichten im Wettkampf, damit die Leute mal geradeaus schwimmen. Also ich habe die verrücktesten Sachen erlebt. Ich hatte einmal den Fall, da kam ein Athlet von links auf mich zu. Also der kam so von links immer näher und einer von rechts. So, und das Ende vom Lied war tatsächlich, dass die beiden Also ich habe dann irgendwie mich da so, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, so ein bisschen rausgezogen. Die beiden sind dann irgendwie so ein bisschen zusammengestoßen und ich bin dann da drüber geschwommen. So, also ganz, ganz komisch. Und das, also da gab es echt ein paar Situationen. Ich hatte auch mal jemand, der ist dann die ständig in meinem Wasser, in Anführungsstrichen, in meinem Wasserschatten geschwommen. Was er wirklich gemacht hat, war, mir bei jedem Zug auf die Füße zu schlagen, was ich so überhaupt nicht leiden kann. Und lauter so Sachen gab es. Also das fand ich sehr stressig. Aber ja. Ja, ich habe halt versucht, mich irgendwie rauszuziehen und dann habe ich manchmal auch ein bisschen langsamer gemacht, dass ich lasse dich jetzt lieber schwimmen, als dass ich mich da rumkämpfe. Was ich dann aber also nach den ersten 1500 Metern schon gemerkt habe, war, dass meine Beine echt schwer waren. Also, ja, wie soll ich das erklären, wenn die Beine halt sehr überbelastet sind und einfach schwer werden, zumachen so. Das war das Gefühl und das eben schon nach 1500 Metern und dachte ich, boah, also. Wenn das jetzt noch einen Krampf gibt, dann bin ich eh. Aber da, ich dachte, in Hamburg bin ich auch mit dem Krampf weitergeschwommen und dann ging er weg. Also war so die Überlegung, wenn er halt kommt, dann schwimme ich halt weiter. Aber da ich habe schon gemerkt, meine Beine sind nicht frisch. Ich bin jetzt nicht super fit. Das ist jetzt total, ich bin total energiegeladen, sondern meine Beine wirkten eher sehr kaputt. Was natürlich nicht die besten Voraussetzungen sind, um danach aufs Fahrrad zu gehen.
Ja, definitiv nicht. Und ich glaube, normalerweise sollte ja eigentlich das Schwimmen auch überhaupt gar keinen Impact auf die Beine haben.
Nee.
Also klar braucht man mehr Beine, wenn man nicht so eine gute Wasserlage hat, und die Wasserlage eben nicht durch den Neo irgendwie künstlich hergestellt wird. Aber ja, ist schon mal nicht so ein schönes Zeichen. Aber ich persönlich war extrem froh, dich dann zu sehen. Und
Ja.
dass du dann eben sogar, glaube ich, noch vor 1,5 Stunden
Ja, tatsächlich.
zurückgekehrt bist. Ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit.
Das Interessante war, dass ich obwohl ich ohne Neo geschwommen bin im Vergleich zu Hamburg, ich glaube nur 4 Minuten langsamer war. Also, was jetzt auch keine super Schwimmzeit war. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Schwimmen dieses Jahr. Aber ich war nicht so viel langsamer als in Hamburg, obwohl ich ohne Neo geschwommen bin. Was dann entweder dafür spricht, dass ich in Hamburg irgendwo, keine Ahnung, eine extra Runde gedreht habe, von der ich nichts weiß, oder dass es halt da jetzt kein so schlechtes Schwimmen war. Die Beine waren nicht gut. Ich habe das auch beim Rausgehen gemerkt, aber da bleibt ja dann sowieso nicht viel Zeit. Dann versucht man sich eben umzuziehen. Ich habe mich auch gleich komplett abgetrocknet, weil mir kalt war dann, gerade weil die Wassertemperatur höher war als die Außentemperatur. Habe dann auch ein bisschen mehr angezogen. Das hat sich dann später noch gelohnt. Ich habe eine Radweste drüber gezogen und ja, habe versucht, mich zu verpflegen in der Wechselzone. Hab dann, ich hatte so Kohlenhydratgums, die habe ich dann mit zum Fahrrad genommen. Ich habe noch von dem Nachbarn, der da neben mir saß, großes Dankeschön, ein bisschen Sonnencreme geschenkt bekommen, weil ich eigentlich hatte ich zu Lotta gesagt, ja, ich brauche keine Sonnencreme, die haben die da im Zelt liegen. Im Zelt sagten sie mir, nee, wir haben keine Sonnencreme, weil wir haben nicht mit dem Wetter gerechnet. Das war nicht so ganz so gut, aber der Kollege, der neben mir saß, der hörte das natürlich und sagte, hier hast du Sonnencreme, kannst du haben, so viel du willst. Und dann habe ich mich tatsächlich da auch eingeschmiert, was wahrscheinlich gar keine schlechte Idee war, weil auf der Radstrecke kam dann nämlich Sonne raus. So. Ja, ich habe dann alles in Ruhe fertig gemacht, mir die Weste angezogen und bin dann zum Fahrrad und bin dann halt aufs Fahrrad und habe losgelegt. Und habe dann auch tatsächlich irgendwie die ersten 20 Minuten schon auch gefroren. Es wurde dann mit der Zeit besser. Ich habe dann irgendwann die Weste auch ausgezogen, weil es mir zu warm wurde. Aber ich habe sie halt hinten in den Einteiler gesteckt. Und ja, dann ist es auch kein Problem, wenn man die dann nochmal braucht, dann kann man die da auch wieder rausziehen.
Ja, und ich wusste nicht genau, was du dann anhast. Ich habe eigentlich mit dem blauen Einteiler gerechnet oder darauf gewartet und dann hattest du ja eine Weste an. Aber ja, man muss ja immer auf alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet sein. Und ich hatte den Tracker im Blick, um dich zumindest an Solara Berg mal abzupassen. Das ist ja nicht so einfach. Bei so einer weitläufigen Radstrecke kann man auch als Supporter ja nicht überall sein. Erstens sind ja die Strecken auch gesperrt, logischerweise für den normalen Verkehr. Und zweitens wäre ich auch mit dem Rad gar nicht so weit gekommen.
Ja.
Aber glücklicherweise ist eben der Schwimmstart nicht weit vom Solara Berg.
Ja.
Da kann man theoretisch hintingeln und da sieht man auch immer die Pilgerströme. Also es sind wirklich viele unterwegs.
Ja.
Und man hört den Solara Berg auch weit und breit, weil da
Ja.
einfach so viel Stimmung ist und ja, da eben entsprechend laute Musik gemacht wird. Aber ja, ich denke mal, auf der ersten Radrunde ist mehr passiert als nur der Solara Berg, oder?
Ja, natürlich. Also es ist dann immer einfahren am Rotsee vorbei, quasi, dass man auf die erste Runde geht. Und weiß ich ja, kommt die Schleuse, da fahre ich immer ein bisschen langsam. Da lagen dieses Jahr auch gar nicht so viel Visiere rum und Trinkflaschen. Also entweder da wurde mehr aufgeräumt oder die Leute haben besseres Material oder sind vorsichtiger gefahren, keine Ahnung. Ich hatte schon im Vorfeld gehört, es soll Wind geben, es waren noch Böen gemeldet, aber es war eigentlich alles später gemeldet, als es dann leider war. Das erste Drittel ging eigentlich relativ gut auf dem Rad. Am Anfang hat man so ein bisschen gemerkt, es geht Wind, und dann hat man sich quasi so in den Wind gedreht und ist dann bis Kreding runter eigentlich erstmal mit Rückenwind gefahren. Das ging echt gut, obwohl meine Beine so, ja, es war echt auch schon unangenehm. Es hat einfach eher wehgetan, nicht, aber es war kein schönes Gefühl. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen, habe dann auch schon recht früh eigentlich damit angefangen zu sagen, okay, ich werde auf dem Rad nicht 100% fahren, weil wenn ich mir die Beine da so kaputt mache, dann wird der Lauf halt die Hölle. Und deswegen bin ich da schon, ja, nicht so am Anschlag gefahren, wie ich das vielleicht in anderen Rennen schon gemacht habe. War aber natürlich mit dem Rückenwind trotzdem gut unterwegs. Und das ist auch so eine trügerische Sache, glaube ich. Wenn man dann denkt, oh, es geht ja eigentlich gut und man fährt super schnell, dann macht man vielleicht doch mehr, als man eigentlich sollte. Und dann bezahlt man später dafür. Und ich glaube, das ging auch ein paar Leuten so. Highlight war dann einfach Greding, weil wir die Jungs, die da das Stimmungsnest machen, kennen. Das ist manchmal ein großer Vorteil. Es ist aber auch einfach ein tolles Stimmungsnest. Ich würde auch sagen, nach dem Solaraberg mit eins der größten. Es gibt viele kleine und die sind super wichtig, und da war ich auch immer dankbar. Teilweise sind das echt dann in Anführungsstrichen kleine Gruppen, die aber sich wirklich den ganzen Sonntag da Zeit nehmen, da irgendwie eine Anlage aufbauen und ein Mikrofon dabei haben und dann echt die Leute irgendwie anfeuern. Es gab einen Ort, da saß ein Junge, der war vielleicht 8 oder so, der saß bei beiden Runden, auf beiden Runden saß der in der Bushaltestelle und hat uns angefeuert. Also der hatte nur die Hände und sein Hopp, Hopp, Hopp. Aber also ich hätte nicht gedacht, dass er wenn ich das zweite Mal vorbeikomme, immer noch da sitzt und immer noch genau dasselbe macht. Und das ist alles super wichtig. Und das ist auch das, was das Rennen so ausmacht. Aber ja, wenn man da Kreding durchkommt, die haben eine schöne Anlage da stehen. Ich habe das ja im Podcast vorher. Ich muss einmal kurz meinen Fuß auf den Stuhl legen, Entschuldigung. Oh, ich habe ja im Podcast vorher gesagt, wie man mich gut anfeuern kann oder was ich mir wünsche. Und natürlich haben sie Metallica gespielt da unten, was richtig gut war. Es war super geil. Ich habe mich so drauf gefreut und bin da auch super dankbar und würde manchmal am liebsten stehen bleiben und mich mit den Jungs unterhalten, weil ich es immer irgendwie unfreundlich finde, da so schnell wegzufahren. Aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen kontraproduktiv.
Ja, und das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Die wollen ja, dass du schnell wegfährst. Die wollen dir ja Beine machen.
Ja, ich weiß ja, ich weiß ja, aber es war halt auch eins der Probleme. Und ich freue mich ja sehr und ich gratuliere und finde das eine total beeindruckende Leistung. Aber leider kam Alanis so ungefähr 10 Sekunden nach mir durch Kreding. Und die sehen halt dann immer über eine Schleife, wer kommt, und waren auf mich eingestellt. Aber natürlich können sie Alanis nicht irgendwie rauslassen. So die führende Frau, die muss man dann schon auch erwähnen und ihr was mitgeben. Und dann haben sie, glaube ich, erstmal schwer geschwitzt, die beiden, um beides irgendwie unterzukriegen. Und ich glaube, sie haben auch beides untergebracht. Sie haben sie anfeuern können, sie haben mich angefeuert. Ich hoffe, ihr hat meine Musik auch gefallen. Also, die sie für mich gespielt haben, aber ich bilde mir jetzt ein, dass genau das eben der Punkt war, der sie heute so nach vorne geschoben hat. Nee, es war dann schon beeindruckend, sie zu sehen. Und ich habe auch kurz danach kam Lucy Charles und Caro Pole, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich habe sie versucht anzufeuern, aber ich glaube, sie hat kein Wort von dem mitbekommen, was ich da erzählt habe. Weil, also alle drei, also Lucy habe ich, glaube ich, erst kapiert, als sie schon an mir vorbei war. Aber Alanis und Caro, das war wirklich, die saßen da auf ihrem Rad so eingebückt, so in dem Helm drin, dass du kaum das Gesicht gesehen hast. So geduckt war das und so hart sind die gefahren. Das war schon sehr beeindruckend. Ich habe dann versucht, diese Motivation noch mitzunehmen, um den Kalvarienberg hochzukommen. und habe dann so, wie wahrscheinlich alle anderen im Rennen, oben feststellen müssen, es gibt Gegenwind. So, und da gab es dann Gegenwind eigentlich bis zur zweiten Runde. Also das war, ja, für meine Beine nicht ganz so praktisch. Das war für viele andere auch nicht praktisch. Und hat es dann eben noch ein bisschen schwerer gemacht. Eigentlich
dürfte es doch nur von einer Seite Wind geben. Das heißt also, wenn man eine Runde fährt, dass es meinetwegen, wenn der Wind von Osten kommt, nur auf einer Seite, also auf dem Viertel der Strecke bemerkbar ist, oder?
Ja, außer du fährst halt quasi, du hast oben so eine Spitze, wo du wieder runterfährst. Sonst müsstest du ja im Quadrat oder im Rechteck fahren, dass es überall gleich viel ist. Und Wind dreht halt leider manchmal auch. So, oder manchmal
ja,
kommt es auch drauf an.
Davon habe ich auch schon gehört.
Manchmal kommt es auch drauf an.
Und dass die Strecke kein Kreis ist, ist auch klar.
Manchmal kommt es halt vielleicht auch drauf an, wie ist die Landschaft. Also bist du in einem Tal, in einem Kessel, zwischen Wald, keine Ahnung. Es war halt viel, viel Gegenwind. So.
Ja.
Du kannst es gerne mal nacharbeiten, wie das sich das erklärt und wie waren da, welche Windströme
lieber,
waren.
Lieber nicht.
Aber glaube mir, es war sehr viel Gegenwind. Und ich habe mich versucht, darauf zu konzentrieren, mich zu verpflegen. Wisst ihr ja, aus Hamburg ist ja sowieso immer wichtig, ist immer ein wichtiges Thema. Habe versucht, mich zu verpflegen. Habe dann auch irgendwann mal meine Wasserflasche weggeworfen und habe so eine ISO-Flasche genommen, weil die Leute, die die ISO-Flaschen verteilt haben, zwar immer ISO gesagt haben, aber Elektrolytwesten anhatten. Und ich dachte, für meine Beine sind Elektrolyte vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, was es wirklich war. Aber es hat geholfen. Also dieses schwere Gefühl ging dann weg und hat es ein bisschen angenehmer gemacht, wurde dann abgewechselt also kamen dann andere Sachen dazu. So ein bisschen Rückenschmerzen, ein bisschen Nackenschmerzen, so was man halt so bekommt bei 6 Stunden Radfahren. Aber so ist das halt. Wir sind ja nicht, ist ja nicht zum Spaß und wir machen ja jetzt auch nicht nur einen Halbmarathon. Da muss man sich schon darauf einstellen, dass es halt irgendwann so ist. Zweite Runde habe ich versucht, das irgendwie zu halten. Also A, meine Pace und B, meinen körperlichen Zustand. Und war dann eigentlich, also so als Motto des Tages beim Schwimmen, als ich mit dem Schwimmen angefangen habe, dachte ich, boah, das schaffe ich nicht. Da friere ich ein und dann kriege ich Krämpfe und dann kann ich einfach nicht mehr weiter, auch wenn ich will. So. Und dann war ich mit dem Schwimmen fertig und dachte, ach, guck mal, doch geschafft. Und so war es beim Fahrradfahren eigentlich auch. Aber ich dachte, boah, mit den Beinen, boah, das wird schon hart, boah, es gibt Gegenwind. Also ich war mental auch, ich habe den Tag einfach auf dem falschen Fuß irgendwie gestartet. Und dann war es aber doch so, oh, guck mal, jetzt habe ich doch schon wieder 100 Kilometer. Och, jetzt sind es eigentlich auch nur noch 40 Kilometer. Und ja, dann einmal nochmal Kreding unten durch, wo sie auch wieder super Party gemacht haben. Mir auch noch das Mikrofon unter die Nase gehalten haben. Ich hoffe, ich habe gut geantwortet bei dem, was ich da gemacht habe. Und habe da auch wieder die Motivation mitgenommen, habe versucht, irgendwie alles zu managen. Habe dann auch so, wie das ja so oft ist, so ein paar Leute gehabt, mit denen ich irgendwie regelmäßig gefahren bin. Ich habe einen Yannick getroffen, der Name ist mir aufgefallen, weil wir einen Athleten haben, der Yannick heißt. Und da sagte ich dann noch, ich fuhr so vorbei und sagte, ich glaube, wir sehen uns heute noch öfter. Es war einfach so ein Gefühl. Und der guckte mich dann an und sagte, ja, bist du nicht der, ich glaube, vom Podcast, sagte er, bist du nicht der vom Podcast? Ja, genau so. Und dann haben wir uns tatsächlich
Gibt
immer wieder...
Gibt nur einen einzigen Podcast.
Ja. Nur einen mit mir. Dann haben wir uns echt immer mal wieder gesehen und immer mal wieder kurz ein paar Worte ausgetauscht beim Überholen und so. Das war dann schon nett. Alles in allem bin ich schon schönere Radrunden gefahren. Das Wetter war nicht so, so beeindruckend. Ich mag es ja lieber warm. Da wurde ich hier rot auch, also beim letzten Mal war es auch nicht so schön, aber
beim
überhaupt
letzten
bei
Mal war es doch richtig eklig. Da hat es auch am Kalvarienberg, naja, nicht geschüttet, aber es war schon...
Nee, geschüttet hat es da nie.
Auf jeden Fall permanent nass.
Es hat genieselt, aber es war auf der Laufstrecke dann eigentlich sehr trocken. Es hat aber jetzt auf der Radstrecke auch wieder geregnet, auf der zweiten Runde. Aber ich gab es, glaube ich, das zwei oder drei Abschnitte, wo ich nass wurde. Nicht so krass viel, aber ich wurde nass. Und dieser Gegenwind... Ich dachte, mit dem Wind irgendwann auf der Radstrecke, bin ich jetzt in Hamburg? Das war wirklich so mein Gedanke. Das kam tatsächlich auch nochmal. Aber alles in allem war es jetzt nicht meine beste Radrunde. Es war vom Gefühl her nicht die stärkste Geschichte. Es war wirklich so, da schon Beine verwalten. Wobei die eben durch Getränkewechsel dann doch auch immer besser wurden. Ich hatte auch eben diese Drops aus der Wechselzone 1 noch mit am Rad. Die waren auch ganz okay. Die haben auch, ich weiß nicht, also ob sie die Beine besser gemacht haben, weiß ich nicht. Aber ich habe gemerkt, ich hatte Salztabletten für die Laufstrecke. Das nächste Mal habe ich Salztabletten für die Radstrecke auf jeden Fall dabei und Salztabletten in jeder Wechselzone und wahrscheinlich pflaster ich alles voll mit Salztabletten. Meine Beine wurden besser, was mir dann so ein bisschen die Hoffnung gegeben hat, dass das Laufen wenigstens gut geht. Die andere Sache war, dass ich, was die Verpflegung anging, auch schon es ein bisschen im Magen bekommen habe. Ich hatte zwischendrin so das Gefühl, ich habe Probleme mit dem Magen, weil ich zu wenig zu mir nehme. Aber es war dann manchmal auch, weil ich zu viel zu mir nehme. Moment, ich muss einmal ganz kurz. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist schon wieder nicht so, wie es sein sollte. Beziehungsweise es fühlt sich an wie auf der Laufstrecke in Hamburg. Ja, ich habe es dann tatsächlich überraschenderweise geschafft. Ich konnte dann doch die 180 Kilometer durchfahren, kam dann in Wechselzone 2, wo auch Lotta wieder auf mich gewartet hat, um Aufnahmen zu machen. Und ich weiß leider nicht mehr, wie das Mädel hieß, mir geholfen hat. Also alle, die nehmen einem das Fahrrad ab und dann muss man die Startnummer nach vorne drehen und dann wird die Startnummer gerufen und dann kommt jemand mit dem Beutel angehüpft und dann kriegt man seinen Beutel und dann ist jemand dabei, der einem den Beutel ausleert und die ziehen einem auch noch die Schuhe an. Also die machen alles. Die machen wirklich alles. Habe mir da wieder ein bisschen Zeit genommen, habe versucht, alles oder nichts zu vergessen, was natürlich nicht funktioniert. Also ich vergesse dann immer was, vor allen Dingen, wenn ich mit irgendjemandem rede. Aber ich habe mich mit Sonnencreme nochmal eingeschmiert. Ich habe meine Verpflegung noch irgendwie so sortiert, dass ich die dabei habe. Und ja, Laufschuhe angezogen, Visor auf und dann auf die Laufstrecke.
Ja, ich würde sagen, du hast dir auf jeden Fall genug Zeit gelassen. Also für mich als Zuschauer ist das dann immer so, dass ich schon ein bisschen unter Spannung stehe und denke, wann geht's denn los? Und vor allem, wann muss ich dann hinterherhechten? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Aber es ist, glaube ich, oftmals sinnvoller, lieber in der Wechselzone oder zum Beispiel an den Verpflegungsstationen, sich ein paar Sekunden mehr Zeit zu nehmen, als dann halt zu schnell zu überpacen und irgendwie hinten raus damit zu bezahlen, dafür zu bezahlen, ja.
Genau. Und das war auch mein Punkt. Ich wollte eigentlich noch mehr machen. Ich habe das dann tatsächlich vergessen, weil man halt auch noch vielleicht zu viel hat. Ich bin dann raus aus dem Zelt. Ich wollte noch schnell Brühe nehmen, weil mein Plan war dann nämlich einfach ganz klar, ich versuche den Magen von dem Süßen wegzubekommen, ein bisschen was Deftiges zu mir zu nehmen. Ich hatte da eben auch nochmal eine zweite Packung Drops, die aber, das hatte ich auch schon, ich weiß nicht, hier im Podcast vielleicht mal erzählt, auf jeden Fall bei Instagram, so saure Drops, die mit Gurkenwasser und so, die habe ich dann versucht zu nehmen. Ich hatte dann auch Salztabletten auf der Laufstrecke dabei und habe dann aber auch an der Verpflegung gleich, wenn man aus dem Zelt rauskommt, also ich glaube, sie hatten nur Wasser und Cola, auf jeden Fall hat sie keine Brühe. Weil ich habe gleich nach Brühe gefragt, hatten sie nicht. Und dann bin ich losgelaufen, um an die nächste Verpflegungsstation zu kommen. Und dann beim Loslaufen ist schon eingefallen, ah scheiße, eigentlich wollte ich Wasser nehmen und eigentlich wollte ich eine Salztablette gleich nehmen. Und eigentlich wollte ich auch nochmal schnell aufs Dixi, wenn ich sowieso schon da bin. So, habe ich natürlich alles irgendwie verpennt und dann hatte ich aber Zeit, mich nochmal zu sortieren, bis ich zur nächsten Verpflegungsstation kam, zum Kanal hoch. Und dann habe ich tatsächlich dort einfach alles erledigt. Habe meine Salztabletten genommen, habe noch so einen Drop genommen, habe alles Mögliche quasi abgehakt, was ich eigentlich noch machen wollte, um dann da einfach gleich eine gute Grundlage zu legen, dass ich gut laufen kann. Und dass eben, ja, ich Verpflegung habe, Beine versorgt mit vielleicht einer Salztablette und, und. Und das hat dann eigentlich auch gut funktioniert. Grüße an Thomas, mein Athlet, kam dann an mir vorbei und war total besorgt, kam noch 2 Schritte zurück und fragte, ob alles okay ist. Es war alles okay. Es war halt nur, ich wollte mich halt kümmern, weil ich wusste, was passieren kann, wenn ich das eben nicht tue. Und ja, dann ging es eigentlich richtig los. Dann wusste ich, okay, ich habe, glaube ich, bis dahin schon 2 Kilometer gehabt. Dann wusste ich, okay, jetzt sind es halt nur noch 40. Und ja, die habe ich dann mit einem Plan abgearbeitet, der da hieß, dass ich immer in der Verpflegungsstation gehe, dass ich mich gut versorge. Ich habe versucht, mich mit Eis zu kühlen. Ich habe versucht, immer irgendwas Deftiges zu bekommen. Also irgendwas mit einem nicht süßen Geschmack, irgendwas Saures oder was auch immer es halt gab. Und an der Stelle, und das hört ihr von mir noch tausendmal, und in 30 Jahren, wenn ich nachts geweckt werde, werde ich das runterbeten. Tausend Dank an die Helfer an diesen Verpflegungsstationen. Das ist unglaublich. Also die haben alles, habt ihr das und das? Ah nee, ah doch, ich guck mal schnell. Und dann hüpfen die auch so super schnell, dass sie das so schnell besorgen. Und auch die Kids, die da dann quasi Sachen verteilen. Man hat manchmal schon so ein schlechtes Gewissen, wenn man keinen Becher von denen nimmt. Dann muss man immer sagen, nee, danke, ich will nichts von euch, ich habe auch gar keinen Platz für die Hände. Die würden einem irgendwie noch einen Beutel umhängen, wo man Becher reinstellen kann. Ich weiß nicht was.
Mit Proviant.
Ja, so, die sind so, so gut. Und da habe ich dann halt von Station zu Station versorgt, habe eigentlich nur meine Drops genommen, Wasser, Eis, und habe geguckt, dass ich Gurkenwasser oder Gurken bekomme. Und das hat eigentlich, ja, ganz gut funktioniert. Ich kam dann wieder an meinen Athleten ran. Ich hatte auch noch Bastian, auch ein quasi mehr oder weniger Geschäftspartner von uns. Da wusste ich auch, oder wir wussten beide, dass wir im Rennen sind. Er hatte mich auf dem Rad überholt, und dann am Kanal kommt man sich ja viel entgegen. Dann sieht man sich schon, und dann hat man natürlich auch eine Aufgabe. Vielleicht holt man da noch jemand ein oder sieht sich öfter oder sorgt dafür, dass eben vielleicht der Abstand nicht größer wird. Und Kanal runter und Kanal zurück zur Lände ging eigentlich relativ unkompliziert. Ich habe auch versucht, mich nicht zu überpacen. Ich laufe gerne schneller los, wie wir das alle machen. Das kennt ihr sicher. Und habe da wirklich genau ab dem ersten Kilometer auf die Uhr geschaut, dass ich halt nicht zu schnell laufe. Und deswegen also die ersten 10, ich glaube 12 sind es bis zur Lände zurück, gingen erstmal gut.
Also aus meiner Sicht gibt es noch ein bisschen was zu ergänzen. Ich habe mich ja darauf eingestellt, dass ich dich da am Kanal so ein bisschen nicht begleite, weil das wäre ja auch verboten, aber filme eben mit dem gegebenen Abstand beziehungsweise ohne Kommunikation so, oder dass ich ein bisschen vorfahre, dann kommst du vorbei, dann wechseln wir ein paar Worte und dann läufst du halt weiter. So, oder ich filme einfach nur, wie du vorbeiläufst. So, das meine ich. Und da zog schon ein bisschen der Himmel zu. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so krass schnell geht, dass es dann richtig, also nicht so geplattert hat, aber schon ordentlich geregnet. Man wurde fast klitschnass so. Und viele Leute hatten dann auch Regenschirme dabei oder irgendwie Ponchos. Und ich habe mich
also
am Morgen noch entschieden.
Zuschauer, nicht Athleten.
Ja, selbstverständlich, die dort eben zum Anfeuern standen. Ich hatte mich am Morgen noch gegen den Poncho entschieden, weil ich dachte, ah, ich schleppe schon so viel Zeug rum, so viel Technik und so, jetzt nicht noch was. Der hätte jetzt auch nicht viel Platz weggenommen, aber in dem Moment habe ich mich dann ein bisschen geärgert, aber glücklicherweise ging das dann auch, ja, keine Ahnung, nach 10, 15 Minuten oder so vorbei. Mhm. Also klar, die Athleten sind einmal ordentlich nass geworden, aber ich dachte mir, vielleicht ist es sogar ganz angenehm, auf der Laufstrecke, wo es vorher schon so ein bisschen sich aufgeheizt hatte, nochmal runtergekühlt zu werden und dann ja eben den Rest des Marathons zu laufen, den man da so vor sich hat.
Ja, genau. Mir ist das erst gar nicht aufgefallen, weil wir hatten im Wetterbericht geguckt, es sollte halt abends irgendwann mal regnen. Und da waren auch nur 0,3 was Milliliter, also sehr wenig eigentlich. Also jedenfalls.
Nee, es waren, glaube ich, 5 Millimeter.
Ist ja auf jeden Fall, sind wir nicht von so viel Regen ausgegangen, und ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Bis eben in der Verpflegung, ich habe halt Eis mir genommen, und da sagte eine, ah ja, ihr kriegt ja sowieso gleich eine Abkühlung. Und dann guckte ich erst hoch und dachte, okay, da könnte es regnen. Weil bis dahin war es nämlich auch so, ich habe meine Radbrille, also meine Sonnenbrille quasi aufgelassen und lief dann eigentlich die ganze Zeit mit Sonnenbrille. Und draußen am Kanal war es so eine ganz, für mich mit der Sonnenbrille eben eine ganz unwirkliche Szenerie. Weil es staubte, es war jetzt aber nicht so viel Sonnenlicht da und die Leute liefen da. Also es hatte irgendwie so was Dystopisches mit dem Staub und mit dem allem. Und und auf der anderen Seite dachte ich dann, ja super, ich habe eigentlich keinen Bock auf Regen. Ich bin in Hamburg schon genug mit Regen gelaufen. Ich wollte einfach keinen Regen. Aber Hat natürlich niemand interessiert. So wie das immer ist, es interessiert einfach niemand, was ich möchte. Es hat angefangen zu regnen. Und zwar richtig.
Ja.
Und es wird so richtig, richtig nass geworden. Und dann habe ich, Moment. Dann habe ich festgestellt, oder dann habe ich, also ich habe das vorher schon gemerkt, ich hatte nämlich meine Radweste noch im Einteiler hinten drin. Ich wollte die eigentlich auch in T2 lassen, habe das aber vergessen. Ich hatte auf dem Rad zweimal den Gedanken, ich taste alles ab am Einteiler, damit ich weiß, ich habe nichts vergessen, bevor ich aus der Wechselzone laufe. Habe ich nicht gemacht. Jetzt hatte ich die da drin, am Anfang hat es mich genervt, aber als es dann so anfing mit Regnen, habe ich erstmal aufgehört, mich mit Eis zu kühlen, weil das war dann nicht mehr so notwendig. Und dann dachte ich, ach, ich könnte ja eigentlich die Weste anziehen. Und das war in dem Moment echt richtig gut, weil sonst, ich war sowieso klatschnass, weil ich ständig mir Eis irgendwo vorne und hinten in den Einteiler gestopft habe. Und wenn es dann anfängt zu regnen und ein kalter Wind dazu kommt und man ist dann schon klatschnass, dann wird es halt echt unangenehm. Und da konnte ich mit der Weste echt dafür sorgen, dass mir halt nicht kalt geworden ist. Und die habe ich dann angelassen, bis es, ich glaube, da hat es schon 10 Minuten nicht mehr geregnet oder so und es war immer noch schwül warm. Dann habe ich sie wieder aufgemacht und habe sie dann auch irgendwann ausgezogen. Und das war tatsächlich dann ganz gut, dass ich die vergessen habe, rauszutun.
Ja, also ich habe mich auch gewundert, wie schnell es doch abkühlt, wenn es regnet. Und habe gehofft, dass es eben nicht länger anhält, weil ja, dann wird es irgendwann, wenn man mal richtig nass ist und nicht permanent in Bewegung, dann wird es kühl. Aber ja, für euch Athleten, ihr habt euch ja wenigstens bewegt so am Kanal. Und dann ist das eben vielleicht für viele wahrscheinlich doch ganz willkommen gewesen.
Ja, viele haben sich sicher gefreut darüber. Bei mir ist es ja immer ein bisschen anders. Aber ja, es ist ja im Endeffekt auch scheißegal, wie das Wetter ist. Du musst halt weitermachen. Es geht weiter. Als ich an der Lände dann war, ich weiß nicht, hatte ich glaube ich 12 oder 13 Kilometer. Und dann hinten raus, wenn man durch den Kran durch ist und dann hinten wieder auf den Schotterweg läuft, dann, da hatte ich 13 Kilometer und da habe ich schon gerechnet, okay, bis 25 sind jetzt nochmal 12, also 6 hoch, 6 zurück oder 5,5 hoch, 6,5 zurück, so. Und ich finde, immer nach Norden zieht sich die Laufstrecke am Kanal schon mehr. Ich finde grundsätzlich die Laufstrecke am Kanal okay. Für mich ist es irgendwie schön, so monoton zu laufen, manche mögen das nicht. Mich hat dann auch eine gefragt, also ich bin irgendwie ins Gespräch gekommen, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ich dann gefragt wurde, ob es denn nach dem Kanal einfacher wird. Und dann musste ich leider antworten, dass es nur anders wird und nicht einfacher. Die ehrliche Antwort wäre gewesen, eigentlich kommt dann erst der beschissene Teil. Aber das wollte ich der Person nicht zumuten zu dem Zeitpunkt, weil das, glaube ich, auch jemand war, der zum ersten Mal da war, sonst hätte er auch nicht gefragt. Und möglicherweise ist die erste Langdistanz, man musste den Leuten ja nicht irgendwie schon Angst machen, bevor es dann soweit ist. Als ich oben war, im Wechselpunkt, am Wendepunkt, so heißt es, kam auch nochmal recht gute Musik. Die haben immer gute Musik da oben. Auch hier nochmal ein großes Dankeschön. Ich weiß nicht, ob die das hier jemals hören werden. Ich wollte mich eigentlich da noch bedanken, aber es hat nicht geklappt. Es war zu weit weg. Also die Leute, die die Musik gemacht haben, die waren zu weit weg von der Strecke. Und deswegen an dieser Stelle, also das hilft auch immer sehr. Diese ganzen kleinen Stimmungsnester, habe ich ja schon gesagt, sind extrem wichtig. Dann ging es wieder runter Richtung Lände und dann hat man ja eigentlich schon, also wenn man an der Lände ist, hat man ja schon richtig viel erreicht. Man ist dann irgendwann
so. Ja, dann
so,
hat man auf jeden Fall den Halbmarathon im Sack.
Ja, den hast schon mehr, ich weiß nicht, 24 Kilometer oder sowas
Ah, ja, stimmt.
bis zur Lände. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß, du bist ja dann unten, wenn du wieder in die Stadt kommst, ist Kilometer 30. Aber bis dahin muss man schon noch ein bisschen laufen. Es ging aber gut. Ich habe meine Taktik einfach weiter gemacht. Habe dann manchmal auch ja, mich ein bisschen länger in der Verpflegungsstation aufgehalten, aber konnte zwischendrin eigentlich immer noch mal dann ganz gut laufen. Ich war einfach froh, dass ich noch was essen konnte. Also bei Kilometer 25 konnte ich in Hamburg schon nichts mehr essen. Das hat dieses Mal echt gut geklappt. Ich konnte noch verpflegen, essen. Hatte keine großen Magenprobleme. Also vielleicht das, was ich hatte, scheint normal zu sein. Dass es einfach unangenehm ist, manche. Und ich hatte noch Lust, weiterzulaufen. Also es war definitiv besser, als es in Hamburg war. Und das hat eigentlich angehalten bis Kilometer 30, wo ich dann schon wieder überrascht war. Ach, gucke mal, jetzt bin ich schon hier. Eigentlich habe ich ja schon beim Schwimmen gedacht, dass ich das nicht schaffe. Und jetzt habe ich schon den Halbmarathon beim Laufen. Und eigentlich fehlen nur noch 12 Kilometer. Und das ist dann schon wieder so ein irrer Gedanke. Wenn man morgens denkt, 3,8 Kilometer schwimmen sind schon irgendwie extrem schwer. Und 6 Stunden später, 7 Stunden später steht man irgendwo auf dem Marathon und weiß, dass man da auch schon wieder x Kilometer gelaufen ist. So, und dann dachte ich, oh gut, jetzt gibt es da kein Problem mehr. Jetzt weiß ich halt nicht, wie lange es dauert, aber ins Ziel komme ich auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich halt versucht, die Beine in die Hand zu nehmen. Ich bin noch durch Rot durchgejoggt. Hinten raus nach Büchenbach bin ich dann doch auch schon ein-, zweimal ohne Verpflegungsstation gegangen. Aber das war auch okay. Und dann einmal oben, also hinten um den Weiher rum und zurück. Das ist einfach echt Sterben da hinten. Da spricht man mit so vielen Leuten. Ich habe dann auch versucht, immer, ich manchmal, wenn Leute gegangen sind, versucht, die irgendwie zu motivieren, habe dann mich ein bisschen unterhalten, habe dann auch noch einen alten Bekannten getroffen, von dem ich eigentlich gar nicht wusste, dass er im Rennen ist, und bin dann da noch ein bisschen mitgegangen. Es ist dann auch immer echt nett, wenn man dann irgendwie von hinten hört, ach, die Stimme kenne ich doch oder so. Also da war wieder alles dabei. Und ja. Es sind so ein paar Geschichten, die halt dann auch hängen bleiben, die man von Leuten hört. Es war einer im Rennen, das war ein Amerikaner, der hatte einen amputierten Unterschenkel, musste mit Prothese laufen. Der ist mir schon sehr früh auf dem Marathon aufgefallen, weil dadurch, dass man eben immer eine Strecke hoch und runter läuft, begegnet man sich oft. Und wenn jemand halt irgendwie markant ist, dann fällt es immer auf. Und der ist natürlich aufgefallen, den habe ich immer gesehen. Und ich habe ihn halt dann irgendwann eingeholt und habe dann auch nochmal mit ihm gesprochen. Und es war halt einer, der, ja, war fürs Rennen da, aber sein Fahrrad kam nicht an und ich glaube, seine Sportprothese war auch in dem Fahrradkoffer drin und die kam halt auch nicht an. Das heißt, er musste sich das Fahrrad von seinem Coach leihen und ich weiß nicht, welche Prothese er benutzt hat. Die normale für den Alltag, ich habe keine Ahnung. Und der war aber noch total happy und hat es irgendwie genossen da und hat halt sein Ding gemacht. Und das finde ich halt immer total inspirierend. Ich meine, ich brauche mich nie wieder beschweren, dass ich mit zwei Beinen irgendwo nicht hinkomme, ne? So, weil dem fehlt halt ein halbes Bein und der macht sowas trotzdem. So.
Ja, also sieht man ja eigentlich immer wieder beim Challenge oder auch bei manchen anderen Rennen, dass da Leute sind, die im Rollstuhl sitzen und dann eben sich nur mit der Kraft ihres Oberkörpers irgendwie fortbewegen.
Ja.
Oder es gibt Blinde oder, also einen Blinden haben wir gestern auf jeden Fall auch gesehen.
Ja.
Leute mit amputierten Körperteilen. Es gibt ja auch spezielle Wertungen dann für diejenigen, die eben ein Handicap haben. Die werden dann auch entsprechend erwähnt oder geehrt. Also wir waren ja heute bei der Siegerehrung, da hat das auf jeden Fall auch stattgefunden. Und ich weiß, dass auch vor 2 Jahren ein Athlet aus den USA dabei war, der, soweit ich weiß, hier Trisomie 21 hat.
Chris Nikic, heißt er
Ja,
Nikic?
genau.
Ja, ne?
Und der hatte eben sich auch als Aufgabe gesetzt, als jemand, der wirklich auch eine geistige Behinderung hat, quasi zu zeigen, dass das möglich ist. Und er hatte auch ein spezielles Fahrrad und so weiter. Aber das wird da eben möglich gemacht. Oder ich denke mal, da muss man sich dann auch mit dem Veranstalter in Verbindung setzen. Aber da gibt es auf jeden Fall einige, wo man denkt, wow, inspirierend. Und ich jammer hier irgendwie rum, weil mir irgendwas zwickt oder wehtut oder ich langsam keine Lust mehr habe oder so.
Ja. Ja, genau. Und das fand ich, das sind halt immer, also das habe ich bis jetzt immer gesammelt, wenn ich beim Challenge war. Nette Kontakte mit Helfern, nette Kontakte mit anderen Athleten im Feld, also auch sehr, ja, vielleicht schon auch intime Momente, wo die Leute halt Sachen auch erzählen, das im normalen Leben würdest du das nie machen, dass du das jemand Fremdem einfach auf der Straße erzählst. Aber wenn du gerade von Büchenbach zurückkommst und du eh das Gefühl hast, dass du stirbst und dein Körper tut weh und eigentlich willst du dich nur an den Straßenrand legen und schlafen, dann ist man so offen. Und dann redet man so. Und das, ja, geht einem so ein bisschen verloren, wenn man halt, quasi nur stur seine Zeit im Kopf hat. Wenn man halt aber selber sowieso leidet, dann kann man sich halt auch mit so einem Gespräch, muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach ein bisschen ablenken. Und ja, das war dann tatsächlich zum Schluss noch so ein Ding. wo ich halt dann einfach auch noch ein bisschen länger gebraucht habe, weil ich mich da unterhalten habe. Und war dann echt froh. Also jetzt im Vergleich zu Hamburg, ich weiß nicht, ob ich schneller war. Ich muss das nochmal nachchecken, ob ich schneller war im Marathon.
Nee, ich.
Ich
Ach
war
so, im Marathon weiß ich nicht.
insgesamt nicht schneller als Hamburg, als in Hamburg. Aber den Marathon, den ich gelaufen bin, der hat sich viel besser angefühlt als das komische Ding in Hamburg. Wobei ich halt auch einmal bei dem Regen und bei dem Wind auf der Radstrecke echt dachte, wo ist denn jetzt hier der Unterschied? Also wo bin ich denn jetzt hier nicht in Hamburg? Hier regnet es auch und es ist kalt und da geht Wind. So. Und das muss man halt auch so ein Stück weit sehen. Es gab viel Gegenwind auf der Radstrecke, aber halt auch, müsste ich nachgucken, ich glaube, es sind 1700 Höhenmeter oder so. Das ist halt
Ich
schon
dachte
immer.
1500, aber ja.
Ja, das ist die offizielle Zahl, die ich
Jeder
aber.
Radcomputer sagt wahrscheinlich was anderes.
Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Radcomputer gesehen, der 1500 Meter gesagt hat. Aber das sei dann mal dahingestellt, muss jeder mal selber fahren und gucken. Aber das ist ja egal. In Hamburg sind es halt 200,
400.
400, 400
Hattest du
Höhenmeter.
gesagt, ja.
Ja, ich glaube 200 pro Runde. Und das ist halt schon nochmal eine ganz andere Hausnummer so. Und auch beim Laufen, ne? Also da hat man halt auch viel mehr Höhenmeter als in Hamburg. Und ja, von daher werde ich, glaube ich, auch nochmal eine Folge machen, vielleicht auch alleine, wo ich das gegenüberstelle, so diese beiden Rennen, mir das mal anschaue, meine Leistung, auch so der Punkt. Warum war ich jetzt nicht besser? Liegt es daran, dass man zwei Langdistanzen gemacht hat? Oder gibt es da andere Gründe? Da muss ich, glaube ich, auch einfach, oder kann ich hier auch schon sagen, diese Hitzewelle-Woche, die hat da schon auch Auswirkungen gehabt, weil ich halt auch einfach nicht gut geschlafen habe. So, und das merkt man dann halt immer gleich in der Leistung, gerade wenn es halt so wichtig ist. Aber ja, ansonsten. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, womit ich diesen Satz beenden wollte.
Ich glaube, du bist gerade dabei, so deine Finisher-Zeit
Ja,
einzuordnen.
genau. So,
Vielleicht solltest du erst mal sagen, was deine Finisher-Zeit
ja,
ist,
wenn ich
oder?
es genau wüsste, 12:43,
Ich
irgendwas,
dachte
glaube ich.
38, nicht? Hast du es dir nicht
38.
gemerkt?
Nein, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich kann es in der App gleich nebenher schnell nachschauen.
Ja, ich habe es jetzt auch nicht gerade parat,
Nee, nee,
aber.
ich hab's, ich hab, ich hab's gleich, ich hab's gleich parat. Ich muss nur einmal, weil wir in Podcast-Folgen natürlich immer unser Telefon auf Flugzeugmodus haben, aber man kann ja hier über Favoriten. Oh, es ist noch kein Favorit gesammelt. Was ist
Ich
denn
sehe,
hier
du bist im
los?
Ziel. 12:38:45.
Ja,
Also,
12,
mach dich
38,
nicht schlechter,
45.
als du bist.
Das sind 8 Minuten langsamer als in Dingsbums. 8 Minuten
Ich
langsamer
glaube sogar
als
sieben bloß, aber ja,
so
keine
irgendwas.
Ahnung.
Also. Ich bin zufrieden für das, wie das angefangen hat. Es war kein Neoschwimmen, es war Wind auf der Radstrecke, es waren Höhenmeter und und. Also es gibt so viele Gründe, die das Rennen einfach nicht so schön gemacht haben. Bin ich zufrieden für die zweite Langdistanz in 4 Wochen. Muss man sich auch so, und das hatten wir am Wochenende auch so ein bisschen, hatten wir es drüber, dass man ja auch erstmal so wissen oder verstehen sollte oder vielleicht mal einordnen sollte, was so normale Menschen machen. So.
Ja,
Selbst.
aber wir vergleichen uns ja nicht mit normalen Menschen.
Ja,
Wir sind ja
aber.
diejenigen, die immer nach dem Höher, schneller, weiter streben.
Ja, genau. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt zwei Langdistanzen innerhalb von 4 Wochen gemacht. Ich konnte auch Ironman mit Challenge vergleichen. Das ist auch sehr spannend. Also, das hätte ich auch nicht gedacht, dass da so ein paar Sachen rauskommen, die da. Ja, eine Rolle spielen, wer da was wie macht oder vielleicht auch irgendwas besser. Aber im Endeffekt sollte ich zufrieden sein mit dem, was ich gemacht habe. Ich kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich da in Urlaub gehen kann, dass ich jetzt einfach mal nichts davon machen muss. Und ich freue mich auch drauf, mich mehr in die Trainertätigkeit zu stürzen, mehr als Coach unterwegs zu sein und da, ja, einfach auch noch mehr eintauchen zu können. Was das Rennen in Rot angeht, ja, gibt es tausend Punkte und ihr könntet noch 3 Stunden lang reden. Ich habe so viele Leute kennengelernt und ich habe so viele Leute auch getroffen, die uns kennen. Und ich denke, ich kann allen gratulieren zum Finish. Es hat mich riesig gefreut, euch zu treffen. Es war auch quasi auf der Messe rundum und auch gestern Abend nochmal im Stadion waren wir nochmal kurz. Da kam noch jemand und wollte ein Foto mit Lotta. Wir sind so dankbar und finden das so toll, dass sie uns kennt und dass sie uns anfeuert. Auf der Laufstrecke, ja, ist einfach super. Und für mich ist und bleibt Rot einfach ein Rennen der positiven Emotionen. Da geht's, es mag für jeden anders sein, das muss jeder für sich selber definieren. Mir geht's ums Zwischenmenschliche, mir geht's um die Erlebnisse, die Erfahrungen, das Gemeinsame. Und das war gestern wieder extrem gut, extrem schön und es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die wir jetzt schon seit Jahren eigentlich kennen oder die uns auch schon seit Jahren folgen und die an der Strecke waren und mich angefeuert haben. Und ganz, ganz großes Dankeschön an Jens. Ihr könnt die Folge mit Jens hören von 0 auf 73 Mitteldistanz oder von 0 auf 70, ich weiß gar nicht, wie sich, aber
Von Null
von.
auf
Oder
Mitteldistanz,
von
glaube
0
ich, aber ist,
von 0 auf
ja.
Mitteldistanz könnt ihr Jens mal ein bisschen genauer kennenlernen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich fahr den Solarer Berg hoch und es sind ja so viele Menschen da und man kann gar nicht alles wahrnehmen. Und dann sehe ich plötzlich so eine Fahne oder so einen Fahnenmast, der so über die Fahrbahn quasi ragt. Und da ist aber keine Fahne dran, sondern ein riesen ausgedruckter Kopf von mir. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, was da los ist. Ich war mir im ersten Moment dann auch nicht. Also im ersten Moment, Kopf ist ja eh leer. So, im ersten Moment denke ich, das Gesicht kommt mir bekannt vor. So, und es ist halt so ein Foto mit dem Visor vom Challenge, den ich irgendwo anhatte. Und dachte ich, den Visor habe
Das war
ich
vor 2
auch.
Jahren bei
Ja,
deinem
wahrscheinlich,
Finish.
ja, so. Und dann habe ich kapiert, okay, da ist irgendjemand an der Strecke, der hat meinen Kopf ausgedruckt und dabei. Aber wer ist denn so verrückt, bitte? Wer ist denn so verrückt? Und auf der Laufstrecke stand er dann wieder mit meinem Kopf und dann war mir auch klar, wer so verrückt war. Das ist so irre gewesen. Und dann war mein Kopf überall und Jens
Dein
auch.
Kopf war auch
Und
schon am Schwimmstart.
ja, da habe ich ihn nur nicht gesehen.
Ja.
Und das war halt, also das war so, ja, einfach irre. Deswegen habe ich dann gestern auch mein Finisher-Glas direkt vermacht. Ich hoffe, es tut gute Dienste. Und da möchte ich einfach allen, weil ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, die Helfer, die wir kennen, Helfer, die wir nicht kannten. Ich weiß nicht, an der Lände war zweimal, glaube ich, Annika da. Es war nicht dieselbe. Aber sie haben seit diesem Jahr so Namenskleber auf dem Shirt, was ich total geil finde. Ich habe dann auch versucht, sie mit dem Namen anzusprechen. Gestern, als ich mein Rad ausgecheckt habe, kannte man mich auch schon. Habe ich mich auch schön unterhalten mit Leuten, die mich noch nicht kannten. Herzlichen Dank. Also, ihr macht echt eine tolle Arbeit und ihr seid so bemüht und habt da so Spaß dran, um uns einfach auch unseren Tag zu ermöglichen. Und kleiner Hinweis auch an alle Athleten, weil, und das sage ich auch ganz offen, so wie ich das sehe, es gibt in unserem Sport auch immer mehr Leute, die sind nur quasi für den Social-Media-Inhalt da. Mal hier ein Video, mal hier, mal das. Und auf der Bucketlist steht noch Ironman. Also in Hamburg war das halt so. Ohne diese Leute, die uns das Trinken anreichen und uns die Beutel sortieren und uns die Straßen sperren und ohne die Leute, die akzeptieren, dass die Straßen gesperrt sind, ohne die Leute, die das alle mittragen, Feuerwehr, Polizei in Rot, der DLRG im Kanal, ohne diese Leute könnten wir einpacken. Wir könnten keinen Sport mehr machen. Wir können alle Indoor-Triathlon machen. Und deswegen ist es einfach wichtig, da auch mal Danke zu sagen, was zurückzugeben. Man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man Danke sagt, aber den Leuten bedeutet es vielleicht die Welt. Und die stehen deswegen vielleicht nächstes Jahr wieder da und sagen, die Triathleten sind so nett, klar helfe ich denen wieder. Das macht so Bock und davon lebt unser Sport, weil nur so können wir unseren Sport machen. Und das dürft ihr alle gerne einmal im Hinterkopf behalten, wenn ihr, ja, beim nächsten Wettkampf seid und einfach mal Danke sagt. Die Leute freuen sich riesig und das ist halt auch, das finde ich, sollte man auch sagen, auch ein Stück weit so für einen selber. Man kriegt ja selber was Positives zurück, was einem den Wettkampf leichter macht. Und man kriegt ja vielleicht auch Helfer dadurch, man gewinnt ja dadurch auch Helfer, die das nächste Jahr wieder da sind. So als kleiner Denkanstoß.
Ja, ich glaube, alle, die da waren und das schon mal erlebt haben, können auch bestätigen, dass da einfach eine spezielle Atmosphäre herrscht. Gerade dadurch, dass eben Menschen freiwillig ihre Zeit opfern und so viel investieren, damit andere mehr oder weniger ihrem Hobby nachgehen können und Spaß haben können. Und dadurch, dass alle zusammen an diesem Ort sind, entsteht einfach so eine ganz spezielle, ich kann es nicht beschreiben, Atmosphäre. Also ich finde fast, das hat ein bisschen was Religiöses oder ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leute auf ein Festival gehen, um dort irgendwie in der Gemeinschaft zu feiern. Und ungefähr so fühlt sich das eben auch an, weil dort so viele, viele Leute sind. Ich weiß nicht, wie viele Tausende da sich versammeln, um einfach quasi das Leben zu feiern, die Bewegung, den Sport, die Musik und die Gemeinschaft und einfach diese ganzen positiven Emotionen zu teilen. Und ich finde, das ist schon echt was, was einen umhauen kann oder wo man dann hinterher auch so eine Leere empfindet, wenn man wieder nach Hause kommt und merkt, okay, hier bin ich alleine mit meiner Katze oder was auch immer. Dann merkt man erst mal, was einem gefehlt hat oder was man hatte, und wie besonders das ist, dass diese Stimmung durch die Zusammenkunft so vieler Leute entsteht. Also ja, ich kann das leider nicht besser wissenschaftlicher beschreiben. Da gibt es sicherlich auch Untersuchungen zu. Aber es ist auf jeden Fall ein Bad in positiven Emotionen. So
Man
kann
kann
man das
eigentlich,
eigentlich nur beschreiben.
man kann eigentlich zwei Dinge ganz einfach sagen. Jeder, der da war, weiß genau, wovon wir reden. Und jeder, der noch nicht da war, der geht einfach hin und dann weiß er, wovon wir reden.
Ja,
Was
also es
ich.
klingt so ein bisschen pseudo-religiös und
Nein,
oder.
es ist halt einfach, das, so ist es halt in der Community. So. Es bestätigt sich auch so ein bisschen. Sorry, Jens, dass ich das jetzt hier auch erzähle. Vielleicht hört man das auch in der Podcast-Folge, die wir mit ihm gemacht haben. Er wollte nie eine Langdistanz machen. Gestern Abend im Stadion bei der Finishline-Party hörte sich das ein bisschen anders an. Und das ist eben auch der Punkt. Man läuft Gefahr, dass man dann doch das mal machen möchte. Und also man kommt dann in den Zustand vielleicht, den ich heute habe, der einfach der ist, dass ich ja wahrscheinlich zu müde bin, um irgendeine Leere zu empfinden, weil ich jetzt nicht mehr in Rot bin, weil ich einfach, glaube ich, gerade einfach nur kaputt bin und mich freue, wenn ich wieder ins Bett komme und mich freue, wenn ich dann auch wirklich mal schlafen kann. So, das als wiederholte Triggerwarnung. Ansonsten war das die Folge Rot. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, bis ich jetzt alles verkraftet habe, weil so viel passiert ist. Bob, ich hätte nie gedacht. Also das war so einer, mit dem bin ich als erstes, also Bob Babbitt von Breakfast with Bob. So einer über die Videos bin ich zum Triathlon auch gekommen. Und dass ich dann irgendwie jedes Jahr mit Bob quatschen kann und dann Bob uns auch noch Mützen gibt, die es so eigentlich nicht irgendwie frei verkäuflich gibt, das hätte ich nie gedacht. Aber das geht halt im Triathlon. Im Triathlon kannst du einfach mit den Profis und Rot im Freibad deine Trainingseinheit machen. Oder du machst eine halbe und die machen halt zwei Trainingseinheiten von der Zeit her. Aber es ist möglich. Man kann so viel da treffen und die sind halt auch so nahbar und haben da auch Bock drauf. Das ist schon cool. Es ist einfach unbeschreiblich und es ist einzigartig. So, und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr.
Ja, genau. Und die restlichen Zahlen, Daten, Fakten, die Ergebnisse von den Pros habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen oder könnt sie gerne nachschauen. Ein ganz, ja, unerwartetes Rennen, vor allem auch bei den Frauen. Aber ich denke, verdient auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn die Besten gewinnen und jeder auch nochmal den Ansporn mitnimmt. Ja, doch noch besser zu werden, sich zu steigern. Und das sorgt ja auch immer wieder dafür, dass das Rennen in Zukunft weiterhin spannend wird oder wieder coole, starke Pros an die Startlinie kommen.
Und vielleicht auch an der Stelle, wir haben ihn natürlich persönlich schon gemacht, aber herzlichen Glückwunsch an Caro. Was für ein Langdistanzdebüt. Platz 5 bei einem, also bei dem weltgrößten Langdistanzrennen. Hallo, da braucht man sich vor nichts mehr verstecken. Und das finde ich halt auch krass, Hatten wir auch schon im Podcast, könnt ihr gerne mal kruscheln und die Folge hören. Rico Bogen mit, Lotte hat es gesagt, wir haben es, ist unbestätigt, das
die
Beste.
Die Bestzeit von einem Rookie bei der Langdistanz.
Das beste Langdistanzdebüt, das es bis jetzt gab. Und neue Bestzeit übers Fahrradfahren. hallo, das finde ich auch extrem krass. Und das auch, und das aber jetzt auch meine Erfahrung wieder am Wochenende von einem Athleten, der echt einfach total locker auf dem Boden geblieben ist und da gar keine Starallüren hat, gar nichts, total nett ist. Und ja, da kann man echt nur gratulieren. Alles andere könnt ihr euch wahrscheinlich in der Aufzeichnung vom Livestream anschauen, die wir uns auch noch angucken, weil wir haben ja nichts davon gesehen. Wir waren den ganzen Tag anderweitig beschäftigt. Für heute sind wir aber, glaube ich, durch. Ich bin sowieso schon durch. Ich mache jetzt diese Podcast-Folge noch fertig und dann ist der Tag auch irgendwie gelaufen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Falls du noch nicht abonniert hast, du hast schon gehört, Caro war schon zu Gast, Rico war schon zu Gast. Wir hatten Anne da. Hör dich durch. Es lohnt sich, ein Abo dazulassen. Ja, wir sind fast, also ich würde direkt, also jetzt aus unserer Sicht sagen, wir sind schon der beste Triathlon-Podcast, den du hören kannst. Also gib uns die Chance. Ansonsten hören wir uns sowieso nächste Woche wieder. Ich versuche jetzt mal in Richtung Bett zu kommen und dann gibt es in der nächsten Folge mehr. Bis dahin.
So ist es. Dann kommt ja auch schon das nächste Rennen.
Ja,
Rennbericht.
Ja, weil wir sind nämlich in Luxemburg. Lotta startet in Luxemburg am Wochenende. Das heißt, es gibt dann nächste Woche den Rennbericht von Lotta 73 in Luxemburg. Seid gespannt. Bis dahin.
Ja, genau. Bis dahin. Macht's
tschüss.
Gut.